Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Bastian und Frederik Obermeier sind Reporter der Süddeutschen Zeitung in München. Sie gehören zum internationalen Netzwerk investigativer Journalisten und sie haben für ihre Recherchen in Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers den renommierten Pulitzerpreis bekommen. Am Donnerstag waren sie zu Gast in SWR 1 Leute bei Nicole Köster und erzählten zum einen, wie das sogenannte Ibiza-Video zustande gekommen ist, zum anderen, wie sie die Beweislage einschätzen, nachdem der mutmaßliche Drahtzieher dieses Videos vor ein paar Tagen festgenommen wurde.
Ich möchte mich da gar nicht auf irgendwie eine Deutung von Beweisen einlassen. Ich muss auch gestehen, dass es für mich auch den Fokus ablenkt von der wahren Geschichte. Wer jetzt dieses Video gemacht hat oder initiiert hat, spielt in meinen Augen keine so wichtige Rolle wie das, was auf dem Video zu sehen war. Weil wir dürfen nicht vergessen, was da war. Wir haben auf dem Video zwei hochrangige österreichische Politiker gesehen, die sich gegenüber einer Frau, die sie für eine russische Oligarchennichte gehalten haben, sehr, sehr offen gezeigt haben für Handlungen, die in meinen Augen höchst korrupt sind. Und eine dieser Personen wurde dann später Vizekanzler von Österreich. Die hat in Österreich mitregiert, nämlich Herr Strache. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Das menschliche Interesse, glaube ich, drängt einem mal so. Ich will wissen, wer da dahinter steckt. Aber mir ist es viel wichtiger, dass wir darüber reden oder dass man auch darauf schaut, was ist denn da auf Ibiza geschehen und nicht, wer steckt da dahinter.
Wie Sie gerade schon sagen, ein öffentliches Interesse gilt natürlich dem, das Ganze gesamt aufzuklären, wo Sie Christian Strache gerade erwähnen. Er hatte ja versucht, politisch wieder Fuß zu fassen, nachdem er dann aus der FPÖ ausgeschlossen wurde. Er trat bei der Wiener Landtagswahl an. Mit was für einem Erfolg, Bastian Obermeier?
Mit für ihn niederschmetterndem Erfolg. Er hat nämlich ungefähr 3% der Stimmen nur bekommen und er wollte ja dort Bürgermeister werden, als echter Wiener, wie er immer gesagt hat. Und seine neue Partei, das Team HC, nach HC Strache benannt, das ist da leider aus seiner Sicht total untergegangen und hat sich auch mit dem anderen rechten Lager dort dann am Ende kannibalisiert.
Was macht Strache jetzt, 1,5 Jahre nach der Affäre? Er hat ja, glaube ich, einen Hauptschulabschluss, ist gelernter Zahntechniker.
Ich glaube nicht, dass er wieder Gebisse macht, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, was er jetzt gerade macht. Er soll wohl der Politik treu bleiben wollen. Das ist auch das, mit dem er den meisten Erfolg hatte in den letzten Jahren. Wir halten ihn noch immer für einen sehr, sehr gefährlichen Populisten. Und wenn er wieder hochkommt, ist es einfach Sache der Wählerinnen und Wähler in Österreich. Wir werden drauf schauen.
Was macht sein Parteifreund Johann Gudenus, der sich ja komplett aus der Politik zurückgezogen hatte, der das Treffen auf Ibiza aber eingefädelt hatte?
Herr Gudenus, den sieht man oder hat man lange Zeit gar nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen in Österreich. Jetzt merkt man in den letzten Monaten, dass er wieder öfters aufgetreten hat, sich auch in sozialen Medien zu Wort geäußert, hat auch Interviews gegeben. Aber man merkt bei ihm, der hat sich in meinen Augen wirklich zurückgezogen. Also zumindest stellt sich es für mich so dar. Aber bei Personen wie Herr Gudenus und Herrn Strache, die, glaube ich, die sind schon, das sind machthungrige Männer. Da würde es mich nicht wundern, wenn die in 1-2 Jahren an ganz anderer Stelle wieder hochkommen mit einer ganz neuen Partei, mit einer ganz neuen Idee. Ich glaube, die sind dafür alle Überraschungen offen.
Wer als Reporter investigativ unterwegs ist, braucht gute Kontakte und gute Nerven. Die Gegner sind oft mächtig, haben unfassbar viel Geld und engagieren die besten Anwälte. Wasserdichte und gerichtsfeste Recherche ist deshalb auch das Allerwichtigste für die beiden Reporter der Süddeutschen Zeitung, Bastian und Frederik Obermeier, die im Übrigen weder verwandt noch verschwägert sind. Beide waren in dieser Woche Leutegäste von Nicole Köster.
Es ist mittlerweile gang und gäbe, dass schon vor einer Berichterstattung versucht wird, über Anwaltskanzleien Druck aufzuüben. Man muss auch sagen, wir schreiben ja, wir geben jedem, über den wir schreiben, dem wir Vorwürfe machen, vor einer Veröffentlichung die Möglichkeit zur Stellungnahme. Und natürlich hat auch jeder das Recht, dann Anwalt hinzuzuziehen. Aber was wir schon merken, ist so ein Trend auch zu Anwaltskanzleien, die auch schon damit werben, dass sie Berichterstattung zum Schweigen bringen. Da kriegt man dann kurz vor Schluss oder nach einer Deadline, die man gesetzt hat, hunderte Seiten lange Schriftsätze, die einfach nur ein Ziel haben, erstmal die Berichterstattung rauszuzögern.
Auch an und brüllen ins Telefon übrigens, ganz nebenbei. Das machen jetzt nicht viele, aber es gibt welche, die sich so den Ruf erarbeiten und damit viel, viel, viel Geld verdienen, dass sie extrem aggressiv auftreten.
Um einzuschüchtern.
um einzuschüchtern, um einfach die Berichterstattung von vorneweg zu stoppen. Und darauf sind die stolz und das ist der Ruf in der Branche, der ihnen dann vorauseilt. Wir versuchen da immer ruhig zu bleiben und sachlich draufzuschauen, auf unsere Argumente zu schauen, uns weder dem Reflex nachzugeben, jetzt erst recht, ja, wenn der uns so kommt. Ja, dann
das wäre jetzt mein Impuls gewesen,
ja,
zu dem.
Ja. Das darf man auch nicht machen, man darf einfach nicht unvorsichtig werden, man muss bis zum Schluss, muss man ergebnisoffen sich das Ganze anschauen und auf jeden Zweifel hören. Dann muss man manchmal auch so ein bisschen Mut haben und sagen, irgendwie auch wenn die uns jetzt mit einer Klage drohen, wir sind uns einfach sicher. Wir haben natürlich auch unsere Anwälte in der SZ, die hervorragend sind, mit denen wir uns viel besprechen. Mit unserer Chefredaktion gibt es dann viele Runden und am Ende schauen wir schon, glaube ich, relativ ruhig und sachlich drauf und sagen, irgendwie ist da großes öffentliches Interesse. Wenn ja, dann machen wir das.
Wie verteilt sich das? Das sind ja nicht immer Whistleblower oder Quellen, die sich an Sie wenden. Wie ist das Verhältnis da in Ihrer Arbeit?
Ich glaube, generell für unser Team ist es sehr, sehr ausgeglichen. Es kommen natürlich Whistleblower auf uns zu und Quellen kommen auf uns zu. Wir kommen aber auch auf Quellen zu. Wir schließen uns Quellen. Wenn wir sagen, wir schauen uns gerade diesen Bereich an, dann schauen wir natürlich, zum Beispiel, wenn wir uns eine Firma anschauen, wo wir einen Tipp gekriegt haben, dann schauen wir, wer könnten potenzielle Quellen sein und kontaktieren die. Ich glaube, bei uns beiden ist jetzt mittlerweile so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten, weil vermehrt Leute auf uns zukommen und einfach sagen, ich will einen der Obermeiers was schreiben, was stecken. Und wir dann auch oft einfach um Verständnis bitten müssen, dass wir gar nicht die Zeit haben und auch gar nicht das Wissen. Es gibt viele Themenbereiche, wo es bei uns im Haus Kolleginnen und Kollegen gibt, die einfach viel besser Bescheid wissen.
Sie gehören ja unter anderem auch einem Netzwerk an, dem Netzwerk investigativer Journalisten, zu dem insgesamt 200 Journalisten aus 65 Ländern zählen. Wie viele Geschichten, die Sie anrecherchieren, lösen sich denn anschließend in Luft auf?
Also in einem großen Team weltweit weniger, weil wenn man schon diese Entscheidung trifft, dass man es quasi miteinander angeht, dann hat man meistens eine Geschichte, die schon vorher gereift ist. Also man spricht jetzt nicht irgendwie alle Kolleginnen und Kollegen an und sagen, ich würde gerne mal was ausprobieren, wollt ihr mit uns mitrecherchieren, sondern wir haben die auch jetzt bei den Panama Papers zum Beispiel angesprochen, als wir schon wussten, wir haben da 3, 4 verdammt gute Geschichten in diesem Datensatz. Der Datensatz betrifft aber viele andere Länder, da können noch viele gute Geschichten drin sein und da wir nicht wissen, welche Politiker wichtig sind in Venezuela, in Russland oder in Island, brauchen wir eure Hilfe.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Maria Linhoff hat lang ein Reisebüro geleitet. Jetzt ist sie als Lobbyistin unterwegs für ihren Verein unabhängiger und selbstständiger Reisebüros. Maria Linhoff wird auch das Orakel von Iserlohn genannt, weil sie die Thomas-Cook-Pleite vorausgesehen hat. Sie geht keiner Auseinandersetzung aus dem Weg und steht gleichwohl zusammen mit den mehr als 6000 Mitgliedern ihres Verbandes vor einer ziemlich ungewissen Zukunft.
Wir gehören zum Einzelhandel, Reisebüros werden zum Einzelhandel gezählt, wir sind natürlich betroffen. Nichtsdestotrotz haben wir diese Situation ja bereits beim ersten Lockdown im März mitgemacht. Wir sind da also erprobt.
Aber Sie müssen jetzt schließen.
Ja, das mussten wir im März ja auch. Das ist nicht das Problem, mussten aber trotzdem weiterarbeiten. Damals waren die Rückabwicklungen der Urlaubsreisen. Also die Reisebüros werden weiterhin erreichbar sein. Wir merken an der Frequentierung der letzten Wochen in den Reisebüros, dass das nötig ist. Aber man kann uns erreichen. Wir haben nur kein Neugeschäft gemacht in den letzten Wochen.
Was ist denn mit den Tourismuszahlen aktuell? Vor ein paar Wochen hieß es noch, dass Richtung Weihnachten es richtig vorwärts und nach oben geht?
Naja, richtig vorwärts gehen konnte es nicht. Dazu gab es ja zu viele Einschränkungen und Beschränkungen. Aber man hat sehr deutlich gemerkt, dass die Menschen weg wollen. Und deswegen hatten wir ja auch beratungstechnisch in den Büros sehr viel zu tun. Aber das kriegen wir natürlich nicht bezahlt. Wir verdienen ja nur Geld, wenn wir tatsächlich eine Reise buchen. Und jetzt mit dem erneuten Lockdown wird sich da nicht viel ändern.
Kommt ja noch was anderes dazu. Es gibt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, praktisch für alle europäischen Länder. Es gibt diese EU-Corona-Ampel, die komplett auf Rot gestellt ist bis, ich glaube, die Kanaren, Irland, Island und Teile Norwegens. Das heißt, die Möglichkeiten, da irgendwo hinzufliegen, sind sowieso sehr begrenzt.
Das ist richtig. Die Kanarischen Inseln waren jetzt zum Beispiel wieder so ein kleines Highlight. Aber eine Reise, ich glaube, das ist auch das, was vielfach falsch verstanden wurde. Eine Reise Hinweisreisewarnung ist ja nicht gleichzeitig ein Reiseverbot. Aber die Menschen, wenn natürlich unsere Politik, also die Bundesregierung, Appelle und appelliert, dass man nicht reisen soll, dann ist es schwierig, da die Menschen von zu überzeugen. Aber in dem Fall auch richtig, dass wir
zumal ja in fast allen Fällen eine Quarantäne dazukommt. Also wer dann zurückkommt, muss für 10 Tage, eventuell auch für 14 Tage in Quarantäne gehen.
Das ist richtig, wobei Nordrhein-Westfalen einen, da gab es ja schon ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht, das ist gekippt worden, aber das ist mit so vielen Belastungen hängt das zusammen, dass die Leute schon von sich aus sagen, wir warten ab.
Wenn jetzt dieser Lockdown bis zum 10. Januar erstmal beschlossen ist, rechnen Sie, rechnet Ihre Branche, dass es danach aufwärts geht? Oder möglicherweise haben Sie die Befürchtung, dass das eigentlich bis ins Frühjahr rein so bleiben wird, so wie es ist?
Die Hoffnung stimmt natürlich immer zuletzt, aber wenn man realistisch ist und die Situation richtig einschätzt, wird es noch länger dauern wie den 10. Januar. Wichtig wird sein, dass die Bundesregierung nach wie vor einen guten Job macht im Hinblick auf Rahmenbedingungen der Hilfen wegen der Ausfälle. Aber wenn man realistisch ist und ehrlich, muss man sagen, wir sind alle, insbesondere ich und meine Kolleginnen und Kollegen, davon überzeugt, dass mit den Impfungen, mit den Schnelltests, mit dem Appell an die Eigenverantwortlichkeit es wieder aufwärts gehen wird im April, spätestens Mai.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag. Zum Schluss dieser Stunde jetzt mit Nicole Köster und mit einer künstlerisch sehr vielseitigen Frau. Zoe Beck ist Schriftstellerin und Übersetzerin und Verlegerin. Und sie beschreibt in ihrem Roman Paradise City, wie in genau 100 Jahren Algorithmen komplett unser Leben und unseren Alltag bestimmen.
Diese Algorithmen sind jetzt so programmiert, dass sie danach gucken, wo gibt es Normabweichungen im Sinne von, hier stimmt ein Vitaminspiegel nicht oder hier ist der Hormonspiegel ein bisschen aus dem Ruder oder hier bahnt sich eine Infektion an. Und das können diese Algorithmen dann natürlich dann noch, also das sind Daten, die werden weitergegeben. Und darauf wird dann sofort reagiert, im Sinne von, dass jetzt das richtige Medikament oder die entsprechende Behandlungsmethode dann an die betroffene Person weitergegeben wird. Und diese Person, bleiben wir mal beim einfachen Beispiel, die einen Vitamin-D-Mangel hat, die kriegt dann gesagt, hier, nimm doch mal ein paar Tabletten oder mach doch mal das und das. Und wenn sich aber dann dieser Zustand nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums zur Zufriedenheit wieder einpendelt, dann gibt's natürlich eine Warnung. Und wenn diese Warnungen ebenfalls ignoriert werden, dann steht irgendwann noch mal jemand vor der Tür und sagt, wir wollen doch nur dein Bestes, willst du jetzt nicht mal deine Medikamente nehmen?
Ihre Protagonistin Lina ist insofern noch mal mehrfach betroffen, denn sie hat ein ganz besonderes Herz.
Genau. Lina hatte einen Herzfehler, die brauchte ein Spenderherz. Und dadurch natürlich eine ganz besondere Überwachung. Und jetzt passiert aber auch mit dem Spenderherz etwas, ich will nicht spoilern. Jedenfalls ist sie ein sehr wichtiges auch Studienobjekt und sollte deshalb natürlich diese App-Überwachung und sie ist dann auch noch gechippt, damit sollte sie die ganze Zeit online sein, damit ihre Daten ständig ausgelesen werden können.
Es gibt ja durchaus ethische Fragen, die wir aktuell diskutieren, beispielsweise die Genscheren, mit deren Hilfe Erbgut verändert wird. Und das sind Fragen, die aktuell sind. Wie viel die Entscheidung darauf in Ihrer Zukunftsvision aus?
Es ist eine ganze Menge möglich. Genau das ist ja auch das Problem. Nur weil Dinge möglich sind, heißt es ja nicht, dass man sie dann auch tatsächlich machen muss. Und dieses Eingreifen in die menschliche Natur, das kann einerseits natürlich Leben retten und andererseits führt es aber auch dazu, dass plötzlich nur noch so genormte Menschen rumlaufen sollen. Dass irgendwo von einer Norm ausgegangen wird, die dann sagt, wenn jemand ein bisschen depressiv ist oder einen leichten Gehfehler hat oder die Zähne ein bisschen schief stehen, dann ist dieser Mensch eigentlich nicht mehr der Norm entsprechend und es muss eingegriffen werden. Und das sind jetzt nur ganz leichte Beispiele. Eigentlich wird gesagt, dass jedes Leben, das nicht dieser Norm entspricht, nicht lebenswert ist. Und da muss natürlich gewaltig drüber nachgedacht werden, da muss eigentlich auch gebremst werden.
Es gibt bei Ihnen Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, das sind die sogenannten Parallelen. Wie beschreiben Sie die?
Die haben Also nicht nur, dass sie genau diese Probleme sehen, sondern dass sie teilweise diese Probleme auch haben. Dass sie sagen, also mit unserem Gesundheitszustand, wir fühlen uns gut. Klar, wir sind auf Hilfe teilweise angewiesen oder manche Sachen könnten besser sein. Aber eigentlich so, wie wir sind, passen wir in dieses System nicht rein. Wären wir in diesem System, würde man andere Menschen aus uns machen. Oder man würde uns zu Dingen zwingen, die dazu führen, dass wir unsere Selbstbestimmung komplett aufgeben. Deshalb leben wir außerhalb dieser Gesellschaft, was dann wiederum den Nachteil hat, dass sie an nichts angeschlossen sind, also überhaupt keinen Zugang zu irgendeiner Unterstützung haben.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Wer als Minister in diesem zu Ende gehenden Jahr 2020 für die innere Sicherheit zuständig ist, hat viel zu tun. Wie sieht die Bedrohungslage aus durch Islamisten und Neonazis? Wie umgehen mit Corona-Leugnern und Quarantäne-Verweigern? Und wie die Maßnahmen umsetzen und kontrollieren, die jetzt Corona-bedingt beschlossen wurden? Darüber haben wir am Freitag mit Thomas Strobel gesprochen, seit fast 5 Jahren Innenminister von Baden-Württemberg und stellvertretender Ministerpräsident.
Die Einschränkungen, auch die Einschränkungen von Grundrechten, die wir machen, da will ich Ihnen mal ganz offen sagen, wenn Sie mir das im Januar diesen Jahres gesagt hätten, ich hätte Sie für verrückt erklärt. Das sind ja wirklich tiefe Einschnitte und natürlich hat es auch negative Folgen für unsere Wirtschaft und auch für unser ganzes Zusammenleben und natürlich leiden Menschen auch darunter. Auf der anderen Seite haben wir jetzt jeden Tag mehrere hundert Menschen, die sterben an oder mit Corona. Mehrere hundert Tote in unserem Land. Wir haben eine Situation, wo ich die Sorge habe, dass uns demnächst wirklich eine sehr prekäre Situation in den Krankenhäusern eintreten wird. Dort sterben Menschen, weil sie keine Luft mehr bekommen. Das ist kein angenehmer Tod. Und dann müssen wir als Politiker entscheiden. Wir verbieten ja nicht jungen Leuten aus Jux und Tollerei, dass sie keine Party mehr machen dürfen, sondern wir machen das, um Gesundheit und Menschenleben zu schützen. Das sind schwierige Entscheidungen, aber die Prioritätenfolge ist für mich dann auch klar, das Menschenleben und die Gesundheit der Menschen kommt halt vor der
Sie
Party.
Sie haben den Vorschlag gemacht, Quarantäneverweigerer in Baden-Württemberg zwangseinzuweisen. Da haben Sie erstmal Prügel bezogen für diesen Vorschlag. Inzwischen gibt es, glaube ich, eine Einigung auch mit dem Sozialministerium, dass das doch gemacht wird. Gibt es oder gab es jetzt in letzter Zeit konkrete Fälle in Baden-Württemberg, dass Quarantäneverweigerer zwangseingewiesen wurden?
Ja, Gott sei Dank. Und es war von Anfang an klar, sind das ja sehr, sehr wenige Menschen. Sehr wenige Menschen, die einfach vorsätzlich das Virus unter die Leute bringen, indem sie die Quarantäne brechen und die gleichzeitig Bußgeld unempfindlich sind. Und irgendwann ist es einmal gut und da muss im Übrigen ein Richter vorher entsprechend eine Entscheidung treffen. Und diese wenigen Einzelfälle, das melden uns die Kommunen, die gibt es durchaus. Und ich finde, dort muss man dann auch handeln und muss sie für die wenigen Tage, in denen sie infektiös sind, dann an einen sicheren Ort verbringen, sodass sie andere nicht anstecken können. Darüber haben wir inzwischen nach einem, ja, ich habe schon ein paar Prügel bekommen, aber wir sind uns inzwischen einig in der Landesregierung, dass das entsprechend dem Infektionsschutzgesetz auch so zu geschehen hat.
Die SWR1-Hörerin Heike Tremel aus Weikersheim schreibt, sie ist Krankenschwester, und sie fragt, könnte man diese Menschen, die durch ihr Verhalten unser aller Gesundheit gefährden, die Kosten einer möglichen Corona-Erkrankung denn nicht in Rechnung stellen?
Das ist ein kluger Gedanke der Hörerin. Das müssen Anwälte und Zivilrichter entscheiden. Meine Aufgabe sehe ich darin, alles dafür zu tun, dass das möglichst erst gar nicht passiert. Ja. Dass erst möglichst gar nicht Menschen durch solch ein Fehlverhalten infiziert werden.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel, der am Freitag bei uns war, am Tag 3 also, nach den Corona-Verschärfungen in Baden-Württemberg. Ich kann mich offen gestanden an keine Leute-Sendung erinnern, die mehr Resonanz erzielt hat, hunderte von Hörermails vor und während der Sendung. Sehr viel Kritik, vor allem an Einzelmaßnahmen wie der 20 Uhr Ausgangssperre. Zustimmung, aber auch genauso wie der Vorwurf, Corona-Skeptiker, Querdenker und bestimmte Wissenschaftler würden ausgegrenzt.
Der Vorwurf, bei uns dürfe man nicht eine andere Meinung haben oder werde stigmatisiert oder ähnliches, den finde ich einfach nicht haltbar.
Die Leute von der Querdenkerbewegung, verzeihen Sie, werden sagen, sie werden stigmatisiert, weil der Verfassungsschutz jetzt auf sie angesetzt sei.
Wir haben in der Organisationsebene der Querdenker, Reichsbürger, Selbstverwalter, es gibt rechtsextreme und antisemitische Narrative. Und wenn der Verfassungsschutz Tatsachen dafür hat, dass möglicherweise hier eine Gruppierung besteht, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen möchte, die im Grunde einen anderen Staat möchte, dann schaut der Verfassungsschutz genauer hin. Das betrifft natürlich nicht alle, die dort mitlaufen. Nicht jeder Demonstrant ist ein Rechtsextremer. Aber in der Organisationsebene von Querdenken, da nehmen wir in Baden-Württemberg zu Recht einen scharfen Blick hin. Und deswegen ist das jetzt ein Beobachtungsobjekt. Noch einmal, die Organisationsebene für unseren Verfassungsschutz.
Diese Leute werden, da bin ich mir relativ sicher, das Gegenargument liefern. Was können wir dafür, dass bei unserer offenen Demonstration Leute mitlaufen, die wir nicht eingeladen haben?
Dieses Argument gibt es natürlich, aber wenn einer der Organisatoren selber zu Treffen fährt, bei denen sich Reichsbürger und Selbstverwalter treffen, wenn er sich mit jemandem trifft, der in dieser Szene bundesweit eine Rolle spielt, dann kann man ja nicht mehr sagen, da ist jemand bei mir mitgelaufen, den ich gar nicht so richtig mitbekommen habe, sondern er ist ja aktiv selber zu diesen Leuten gefahren und dann hingefahren und dann erscheint das einfach wenig glaubwürdig.
Also wenn Sie die ansprechen, Reichsbürger, Selbstverwalter, das sind Leute, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnen und so weit gehen, mitunter ihr eigenes Königreich auszurufen. Ich habe gelesen, ich glaube, die Zahl gilt für Gesamtdeutschland, dass 500 dieser Reichsbürger bewaffnet sind. Gibt es bewaffnete Reichsbürger auch in Baden-Württemberg?
Zunehmend weniger. Die Reichsbürger und die Selbstverwalter mögen diesen Innenminister nicht, weil ich von Anfang an eine klare Linie in Baden-Württemberg vertreten habe. Waffen gehören nicht in die Hände von Reichsbürgern, Selbstverwaltern und Extremisten. Und vom ersten Tag an haben wir das in Baden-Württemberg auch mit großer Konsequenz vollzogen. Wir nehmen diesen Leuten ihre Waffen weg. Wir haben Hunderte von Waffen inzwischen eingezogen, Reichsbürgern und Selbstverwaltern weggenommen. Und das ist auch richtig so. Solche Menschen, die unseren Staat leugnen, die sich erklärtermaßen nicht an die Gesetze halten wollen, in diese Hände gehören keine Waffen. Da habe ich eine sehr klare Meinung.
SWR 1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit Julia Komp. Mit gerade mal 27 Jahren wurde Julia Komp die jüngste Sterneköchin Deutschlands. Im Herbst hat sie der Schlemmer-Atlas zur Köchin des Jahres gekürt. In Zeiten von Corona bringt das allerdings nur bedingt was. Wie viele andere gastronomische Betriebe auch, bietet Julia Komp mit ihrem Lokschuppen Köln Lieferservice an. Als sie in dieser Woche bei uns war, erzählte sie auch von ihrem allerletzten Kochmalheur.
Oh, letztens Erdnusscreme. Das ist ein ganz schlechtes Thema. Was war das Problem? Ja, ich meine, Erdnüsse haben ja super viel Fett und dann haben die Jungs ein Püree gemixt und ich weiß nicht, ob die zu viel Erdnusspaste reingemacht haben oder zu viele Nüsse oder ob alles zu heiß war oder zu wenig Flüssigkeit. Auf jeden Fall ist es halt komplett geronnen. Also das Fett ist ausgetreten und das war eigentlich dann wie Knetgummi.
Ließ sich das irgendwie noch retten? Konnten Sie improvisieren?
Ja, ich habe sie gerettet, aber trotzdem, das hat mich wirklich Nerven gekostet. Also es bedeutet ja eigentlich, wenn sich etwas trennt, dass zu wenig Flüssigkeit ist. Und wir hatten noch Kartoffeln vom Personalessen im Kühlhaus. Dann habe ich ganz bisschen Wasser aufgekocht, 2-3 Kartoffeln rein und das Ganze dann nochmal zusammen Step-by-Step im Mixer, um es halt wieder zu retten.
Ist das die Stärke, die das dann wieder zusammenschweißt oder was macht das aus?
Die Flüssigkeit. Also das ist wirklich die Flüssigkeit, die dann wieder emulgiert mit zu viel Fett, so wie bei der Hollandaise auch. Also wenn die Hollandaise tot ist, dann kann man ja auch nochmal mit einem Ei und ein bisschen Flüssigkeit, Brühe oder Meeressig oder Zitronensaft halt das Ganze Step für Step nochmal retten.
Und jetzt versetzen wir uns an Heiligabend. Die Gans ist gerade lecker verbrannt im Ofen.
Ja, das ist scheiße.
Und wir müssen improvisieren. Haben Sie eine Idee?
Gott sei Dank gibt es bei uns niemals eine Gans zu Weihnachten.
Sie machen Fondue, glaube ich.
Genau, bei uns gibt es Fondue. Wir sind aber auch keine Bratenfamilie. Also ich glaube, wir würden eher grillen, als dass eine Gans in den Ofen kommt. Ja, wenn die verbrannt ist, dann kann man immer noch versuchen, so die obere Schicht abzutrennen, auch wenn das Beste dann weg ist, nämlich die knusprige Haut. Ja, im schlimmsten Fall dann eine Pulled Gans anstatt Pulled Pork.
Okay, das wäre die Improvisation da. Wenn Sie sagen, Sie machen Fondue, was wäre da etwas, Fondue ist ja recht klassisch, um es mit Ihrem Style zu pimpen?
Ja, ich glaube, bei uns ist wirklich nicht mehr klassisch. Zum Beispiel machen wir so Garnelenbällchen, so vietnamesische Garnelenbällchen. Dann haben wir immer Hackbällchen, leicht orientalisch, mit coolen Soßen. Ich bin jetzt dazu übergegangen, so Dips zu machen, so chinesisch. Wirklich so mit ein bisschen Chiliöl oder schwarze Bohnenpaste, wo man dann sein Rindfleisch kurz nach dem Essen direkt mit Stäbchen reintunken kann und dann isst. Also ich würde sagen, wir gehen Richtung Hotpot. Aber meine Familie weiß noch nichts davon.
Es klingt aber so, als seien Sie komplett verantwortlich, auch an Weihnachten in der Küche, oder?
Ja, aber das ist auch besser so, weil meine Mutter würde sich sonst die ganze Zeit nur Gemecker anhören.
Wie ist es, wenn Ihr Partner kocht?
Der hat noch nie gekocht. Ich glaube, da würde ich auch verhungern. Oder die Pizza, ich glaube, das höchste der Gefühle wäre, glaube ich, die Pizza im Ofen.
Haben Sie kein Problem mit der Fertigpizza im Ofen?
Doch.
In der Gastronomie heißt es ja immer, dann zu arbeiten, wenn die anderen gerade frei haben und womöglich auch noch Party machen. Für Sie war das nie der Fall. Immer 364 Tage durcharbeiten. Sie haben gesagt, nur an Weihnachten ist frei. Wie ist das jetzt gerade?
Komisch. Also ja, ist schon komisch. Man kann auch gar nicht so viel dazu sagen, denn wenn man immer unterwegs ist und auf einmal zu Hause bleiben muss, das ist echt ein komisches Gefühl. Ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, denn ich würde schon sehr gerne wieder ganz normal zur Arbeit gehen. Ich vermisse es total.
Früher war der Ton in der Küche ein ziemlich rauer, fliegende Pfannen, frauenfeindliche Sprüche, eine knüppelharte Hierarchie und die Erkenntnis, dass man für so eine Karriere gute Nerven und ein stabiles Selbstwertgefühl braucht. Das hat sich gerade in der Spitzengastronomie dramatisch geändert, wie die junge deutsche Spitzenköchin Julia Komp, Nicole Köster, erzählte.
Ich würde sagen, bei uns ist es schon sehr ruhig. Nicht so ein rauer Ton. Klar, wenn irgendwas schiefläuft, dann werde ich vielleicht auch mal sauer. Aber das ist halt kein Vergleich zu früheren Küchen, würde ich sagen.
Wie ist das, wenn Sie sauer werden?
Ja, ich glaube, ich bin dann so sauer, dass ich gar nichts mehr sage. Also ich würde dann mal einmal kurz rumzicken und dann wäre die Sache erledigt, dann muss man weitermachen und später kann man sich dann hinsetzen und nochmal darüber reden, dass das einfach nicht gut gelaufen ist. Weil wenn man dann in dem Moment explodiert, dann geht der ganze Service kaputt und dann sind alle Gäste unzufrieden und das bringt einen nicht weiter.
Sie müssen eine sehr enge Verbindung zu Ihrem Team haben. Sie waren schon mehrfach gemeinsam im Urlaub, in Tunesien zum Beispiel. Ist es nicht auch eine Gefahr, dass man sich dann zu sehr irgendwann kennt?
Also für mich ist es eigentlich nur was Positives. So freundschaftsmäßig wächst man natürlich mehr zusammen und dann ist der sich aufeinander verlassen, glaube ich, auch stärker. Also klar würde ich mir wünschen, manchmal strenger zu sein, aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr dankbar, dass wir eher freundschaftlich zusammenarbeiten, weil somit auch alle sehr gerne zur Arbeit kommen.
Wie ist die Rolle als Chefin? Sie tragen ja am Ende immer die Verantwortung.
Ja, deswegen muss ich manchmal auch meckern.
Wie gut kennt das Team Sie? Also wenn Sie nichts mehr sagen, wissen die schon, oh, bei Julia ist gerade schlechte Laune angesagt.
Ja, ich glaube schon, ja. Genau so ist es.
Inwiefern ist Ihre Küche von den Gewürzen Nordafrikas geprägt? Sie werden ja ganz häufig als die Gewürzkönigin bezeichnet.
Ja, genau. Ja, unsere Küche ist auf jeden Fall sehr gewürzlastig. Ich glaube, im Moment tendiere ich ein bisschen mehr zum Weg nach Indien, weil in Indien war, glaube ich, der faszinierendste Gewürzmarkt, die beste Qualität, die ich überall auf der Welt gesehen habe.
Was für Gewürze ganz besonders? Bei Indien denkt man sofort an Curry.
Ja, aber Curry gibt's ja eigentlich gar nicht.
Ist ja so eine Mischung aus ganz vielen.
Genau. Curry wurde eigentlich nur gemacht, weil die Engländer sich nicht die Gewürze behalten konnten, die in den Currys, also in den Eintöpfen, gekocht worden sind. Und deswegen haben die Inder für die eine Gewürzmischung gemacht. Aber sowas wird in Indien nicht benutzt. Es gibt nur eine einzige Gewürzmischung, das Garam Masala. Und die Currys werden dann unterschiedlich gekocht mit getrockneten Schalotten, mit frittierten Schalotten, mit richtigen Schalotten, getrocknete Chilis, frische Chilis. Das ist das Wichtigste. Aber vor allem hat es mir Kardamom und Sternanis angetan. Denn ich habe aus Indien, das war das einzige Land, wo ich halt wirklich richtig eingekauft habe, weil ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Und der Kardamom, der war in einer Tüte. Zu Hause habe ich den nochmal vakuumiert und in einer Tupperbox gelagert. Und trotzdem, wenn ich bei uns zu Hause in den Keller gegangen bin, dann hat der ganze Keller nach Kardamom gerochen. Und das war einfach richtig, richtig intensiv. Und sowas werde ich nie wieder hier finden können.
Ja, ich dachte nämlich gerade, wie kommen Sie jetzt an die Gewürze? Sie waren 14 Monate lang unterwegs, haben die tollsten Gewürze und Speisen kennengelernt. Da entsteht doch als Koch sicherlich auch so eine Sehnsucht, ach, das würde ich jetzt gerne dort irgendwo bestellen. Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, jetzt habe ich super Glück, weil wir haben nämlich einen Inder in der Küche und der fährt tatsächlich über Weihnachten und Silvester halt mit Lockdown jetzt nach Hause und ich habe ihm schon so eine Einkaufsliste geschrieben. Ja, also doch, man hat ab und zu schon Glück.
Eins gehört. SWR 1.